Warhorse Studios hat getwittert, Kingdom Come Deliverance sold over 8 million copies. Insane. Was sagt ihr denn dazu? 8 Millionen verkaufte Einheit von Kingdom Come Deliverance. Ich hatte nie gedacht, dass das so ein krasser Millionenseller war. Gut, das Spiel ist jetzt schon ein paar Jahre draußen, aber trotzdem, 8 Millionen ist respektabel.
Ja, und vor ein paar Tagen war ich kurz davor, mir das Ding ein zweites Mal zu kaufen.
Ein zweites also, Mal?
Zweimal gekauft, ja. Ich habe es damals ja auf der Xbox One gespielt.
Ja.
Aber wir müssen ja alles zugeben, Xbox One war damals nicht das stabilste Spiel, zumindest zum Launch. Und jetzt hatte ich das die Tage in so einem Sale gesehen für irgendwie, weiß ich nicht, 8,99 oder so. Und da wurde ich schon fast wieder schwach bei Steam, weil ich gedacht habe, hey, kannst du mal vielleicht auf diesem Gaming-Handheld spielen, den du da hast. Aber ich habe es dann doch nicht gemacht. Ich weiß auch nicht, warum, aber
ja.
Auf jeden Fall beachtliche Zahlen und spricht ja dafür, dass das Spiel nun mal eine Fanbase hat, die sicherlich und hoffentlich auch irgendwann den zweiten Teil kaufen wird.
Der kommt ja innerhalb der nächsten 3 Monate oder so. Ich freue mich übrigens mega drauf. Und das wollte ich euch auch mal nochmal erzählen. Das habe ich nämlich auch vor ein paar Monaten mal mitgekommen, dass irgendwie sehr viele Kernentwickler, die damals bei Witcher 3 gearbeitet haben, weil das ist ja auch ein polnisches Studio, CD Projekt, genau wie auf Warhorse Studios, dass die mittlerweile...
Nee, das ist kein polnisches Studio, Warhorse Studios, das ist ein tschechisches Studio.
Also, gut, ich wollte dich über einen Kamm scheren, aber ich habe auf jeden Fall gehört, dass sehr viele Entwickler, die damals so zum Kernteam von Witcher 3 gehörten, mittlerweile bei Warhorse Studios angeheuert haben und dort an Kingdom Come Deliverance 2 arbeiten. Und ich glaube, das wird so ein richtig noch unterschätztes, aber richtig krasser Blockbuster für nächstes Jahr mit GOTY-Potenzial.
Ich finde es halt krass, wenn du überlegst, dass ich erinnere mich an erste Wertungen oder Wertungen grundsätzlich. Der Wertungsspiegel von dem Spiel war so bei 80. So international ist es, also außerhalb Europas eh nicht so begehrt, so diese Mittelalter-Rollenspiele, so im jetzt so Deutschland gerade noch relativ gutes Zugpferd. Aber dass es dann am Ende 8 Millionen macht, davor kann sich Square manchmal träumen.
Ja, ja.
Das ist schon. Keine Ahnung, ist schon. Und vor allen Dingen, ey, das Ding gibt's immer wieder im Sale. Also, du hast gerade 8 Euro gesagt. Ich meine, dass ich neulich erst geguckt habe oder halt im PlayStation Store gebrowst habe. Und da kostet das nur noch 3 Euro oder so.
What? Da würde ich fast auch noch mal eine digitale Kopie mitnehmen. Einfach nur aus Prinzip.
Wirklich günstig, wirklich günstig.
Aber klar, also 8 Millionen rechtfertigt dann auf jeden Fall auch irgendwie den zweiten Teil. Wir haben ja, man hat ja so gedacht, zweiter Teil, krass, kommt, ne, irgendwie. Hattest du damit gerechnet?
Irgendwie? Ja, ich schon, weil zumindest, weil also, ja, was hast du gerechnet? Gerechnet nicht, aber erstens hat man das darauf ausgelegt, weil das ja Kingdom Come und dann kommt der Zusatz.
Stimmt.
Das Ende war ja auch so offen. Ja, aber ich muss sagen, das Studio ist jetzt auch kein riesengroßes Studio. Es gab zu dem ersten Teil ein Behind the Scenes und da hast du auch gesehen, wie nervös alle waren, als es dann die ersten Wertungen gab. Da hat man auch den GameStar-Test dann gesehen und alle haben dann auf die Beamer geguckt, wo dann so die 78 oder so kamen und die waren so, ja, super cool und so. Also es ist ein kleines, sympathisches Studio, dass die jetzt einen zweiten Teil machen. Da mussten sie das ja irgendwie finanzieren, aber die sind ja jetzt auch von Embracer gekauft worden, oder war das THQ?
Was?
Ja, ich meine, dass die, jetzt muss ich gucken.
Aber gekauft oder schon wieder verkauft.
Embracer hat ja da. Ja. Aber solange du googelst, kann ich ja nochmal eine sympathische Geschichte ergänzen zu Warhorse Studios. Weißt du noch, als wir den Rüdiger zu den besten Rollenspielen aller Zeiten gemacht haben?
Ja.
Und wir das bei Twitter gepostet haben, unsere Top 20. Und da war Kingdom Come Deliverance dabei. Und das einzige Entwicklerstudio, die den Post damit interagiert haben, geliked oder vielleicht sogar geantwortet, war Warhorse Studios. Die waren dann nämlich sehr stolz drauf, dass wir die zu den 20 besten Spielen aller Zeiten gewählt haben. Kingdom Come Deliverance absolut verdient auch. Also ein großartiges Game.
Ich nehme diese Lobpreisungen an, weil ich war derjenige, der das betreibt. Und alle haben mich ausgelacht. Ich kann mich nicht daran
Das war dein Vorschlag auf jeden Fall. Ausgelacht haben wir dich nicht, aber es war unerwartet auf jeden Fall. Und
also ich meine, mich erinnern zu können, dass das auch nicht sonderlich einsteigerfreundlich war. Ne?
Das absolut
hatte schon
nicht.
Krasse Lernkurve damals.
Also das Kampfsystem ist die Katastrophe am Anfang. Da denkst du, was ist das für ein Gehampel? Das Bogenschießen ist die ganze Zeit quasi eine Katastrophe.
Das Reiten war auch nicht so.
Ja, aber es ist halt so schön immersiv und es hat so tolle Charaktere und so tolle Questlines und es ist einfach so, es saugt einen so krass ein und es hat auch diese, ich finde so ein bisschen diesen Dark Souls-Effekt, weil sich Kämpfe so unendlich intensiv anfühlen. Du hast da teilweise One-on-Ones im Schwertkampf, wo du als Spieler halt selbst mitschwitzt und das ist halt einfach nur ein Kampf gegen irgendeinen Dödelritter, der halt einfach nur, weißt du, ja. Und
Ich fand's so cool, also das Bogenschießen ist ja deswegen so schwer, weil du hast kein Fadenkreuz. Mhm. Und je öfter du mit dem Bogen schießt, desto besser wird dein Skill und dann wird das Wackeln auch so weniger. Und ich war so glücklich, als ich zum ersten Mal einen Hasen erlegt habe, weil die hoppeln so herum und das ist wirklich eine gute Trainingsübung und so. Es war richtig geil. Ganz kurze Ergänzung: Warhorse Studios wurde 2019 von Koch Media, was ein Tochterunternehmen von THQ Nordic, aufgekauft. Oh. Und die gehören jetzt, glaube ich, zu Embracer, oder? Bin ich jetzt da?
Ja, doch. Koch Media gehört zu Embracer. Da ist es tatsächlich, ja. Das ist ein Embracer-Studio sozusagen. Ne?
Die haben es noch nicht gecancelt, weil das Spiel höchstwahrscheinlich schon so weit entwickelt war, dass die das erst canceln, wenn das Spiel rauskommt.
Oder die haben halt wirklich das Potenzial gesehen, ne? Also die Trailer sehen cool aus. Das Spiel, muss man auch sagen, 2013 sah das eigentlich optisch schon sehr geil aus.
CryEngine war das, ne?
Kann sein. Hatte ich aber erwähnt, dass ich das bei Kickstarter gebackt habe? Ich war ein Early Backer, also ich habe da richtig vorab Geld gelassen. Ihr könnt meinen Namen in den Credits lesen vom Spiel. Hab mir damals eine Collector's Edition sogar von dem Spiel bestellt. Die war richtig kacke, die habe ich wieder verkauft.
Ja, da gab es auch so einen Skandal, weil
die war richtig schäbig. Der hast du aufgemacht, das lag alles Kraut und Rüben da drinne. Die war auch nicht günstig und das war wirklich schäbig. Also das Einzige, was ich vom Spiel behalten habe, war der Pappschuber, den man ums Spiel stecken konnte. Macht das für mich immer noch sehr speziell. Aber ja, cooles Game. Ansonsten, geiles Game, wie gesagt. Und Kingdom Come Deliverance 2, ich glaube 25. oder 11. Februar 2025.
Hey, ist ja schon Mann.
Day One bin ich dabei.
Was sind denn noch so für geile Games erschienen in letzter Zeit?
Ja, geil ist ja so eine Definitionssache, ne? Ich glaube, wir müssen auch so ein bisschen über Dragon Age The Wailguard reden. Das schlägt ja gerade sehr hohe Themen in der Szene. Von uns hat das, glaube ich, keiner gezockt, ne?
Ja. Ich habe neulich einen Livestream gehabt auf YouTube, da haben einige im Chat geschrieben, hey, es wird dir gefallen. Ich bin grundsätzlich bei allem, was ich bis jetzt gesehen habe, sehr strittig. Also es will der Funke bei mir nicht überspringen. Es hat so einen Look, der mir ein bisschen zu comichaft ist, obwohl ich jetzt auch nicht sagen würde, das ist jetzt total Fortnite-artig, aber nee. Irgendwas so zu weich, zu soft, weißt du?
Aufgeweicht, kann, ne?
Ja,
das, so will ich das auch sagen.
Aber auch durch die Farbgebung, das gibt ja einen Ton, dieses lila Neonfarben, diese typische neumoderne Farbgebung, die einfach nicht in dieses High-Fantasy-Gritty Dragon Age-Universum passt, was wir als Fans halt aus den ersten beiden, drei Teilen kennen. Ja, und das ist halt auch so der Konsens dieser ganzen Sachen. Es ist sicherlich ein gutes Spiel, das eine gewisse Zielgruppe sehr passend anspricht, aber ich glaube, für Leute, die halt jetzt Dragon Age erwarten und so Baldur's Gate-artige Spiele, für die ist das halt nicht so das, was man wollte. Ne? Und ich habe auch so vom Kampfsystem, wir haben vom Anfang an gesagt, der Kampfsystem, das ist zu seicht, das hat sich jetzt auch bestätigt. Es sicherlich macht es Spaß, aber es ist halt nicht taktisches Rollenspiel rundenbasiertes Kampfsystem, es ist halt ein Action-Klopper, wie God of War fast schon, ne?
Ja.
Dann die Charaktere sind wohl sehr seicht geschrieben, beziehungsweise es gibt so nicht wirklich böse Aktionen, was ich total weird finde. Man kann sich nicht wirklich ausleben. Alles fährt immer so in, ja, alles schön und gut oder so. Du gibst halt, du kannst keine Leute beleidigen sozusagen, ne? Wo ich denke, boah, ey.
Das gehört zu einem Ausschlusskriterium.
Ja, aber das gehört ja auch in BioWare-Spielen dazu. Gut oder böse, diese Dualität, die war ja in allen. Und das hast du jetzt nicht mehr so, weil das alles ein Einheitsbrei ist. Und, ja, ich weiß nicht. Ich bin noch nicht so überzeugt. Und was ich auch kacke finde, die haben ja wieder ein Bethesda Starfield gepullt. Die haben nur sehr selektiv ihre Reviews rausgegeben. Publikationen übergangen, bewusst, um da halt ein gewisses Bild zu malen. Und das finde ich halt auch immer kacke. Ne? Da weiß man halt auch nicht, wieso willst du denn jetzt noch den Reviews trauen oder der Gesamtwertung? Du hast da eine relativ gute Zahl stehen bei Metacritic. Bei den Kritikern.
Zumindest bei den Kritikern.
Genau, und bei den Fans ist das da mit einer 4 steht das da, ne? 3,8 oder so. Und ja, da sind natürlich auch viele Idioten, die Review-bomben das aus den falschen Gründen. Aber nichtsdestotrotz, selbst dann würde ich es, denke ich immer noch, dass da viele sehr unzufrieden sind, weil da ist auch berechtigt viel Kritik bei dem Spiel, ne? Einfach, weil es halt kein Spiel für Dragon Age Fans ist. Und das kann ich halt nicht so ganz nachvollziehen. Macht doch so ein Spiel, wie ihr das machen wollt, und dann sprecht eure Zielgruppe an, aber nimmt nicht ein bestehendes, festes Franchise mit vier Fans und nimmt uns unseren Kern weg und setzt dann anderen rein und, ne? Das ist halt immer so eine Sache.
Ist schon einfach in der Vergangenheit
oft
schon
passiert, ja.
Leider des Öfteren passiert, ja, dass man so sagt, okay, die Kern
Identität.
Die Kernidentität, die schmeißen wir jetzt über Bord, weil scheinbar müssen wir jetzt irgendwie mit dem Strom schwimmen und das finde ich immer ganz, ganz schlimm. Mhm. Bei Dragon Age wollte ich noch sagen, es wird viel gesprochen, also sowohl positiv wie auch negativ, sowohl wie, hey, schaut doch mal her, ihr habt euch geirrt, wie, ey, guckt mal, wir haben uns nicht geirrt. Es gibt Steam-Reviews, dann gibt es diese Metacritic-Geschichte. Viele reden gerade aktuell über Dragon Age, das kann dem Spiel nur zugutekommen, muss man sagen. Mhm. Ich muss mir bei so einem Spiel selbst eine Meinung bilden.
Ja.
Also ich muss es einfach selber mal ausprobieren und vielleicht ist es cool, vielleicht nicht. Muss ich gucken.
Ja, passend dazu, bei uns hatten wir gestern am Sonntag, verkaufsoffenen Sonntag in Kiel, ich bin in GameStop gegangen und wollte mir das Spiel gebraucht kaufen. Vielleicht hätte es ja, ich dachte, weil das so schlecht bewertet ist, na, dann kann das ja jemand schon abgegeben haben. Dann hätte ich das nämlich mitgenommen, weil ich will schon irgendwie auch ein Zeichen setzen und EA sagen, ey Leute, so nicht, aber ich will auch gleichzeitig mir ein eigenes Bild machen. Und 80 Euro war mir dafür einfach zu teuer. Es war neu da für 80 Euro. Und da denke ich dann, nee, für 80 Euro ist es mir das nicht wert. Da warte ich dann lieber noch ein bisschen, ne?
Ja. Ich habe die Tage bei uns vor Ort bei eBay Kleinanzeigen für 45 gesehen.
Dafür hätte ich es wahrscheinlich genommen.
Das hätte ich sogar genommen.
Hätte ich auch genommen, ja. Aber du bist ja auch einfach ein Kleinanzeigen-Experte. Es gibt keinen größeren Kleinanzeigen-Experten als Andi. Der alle 3-4 Tage, nee, das ist übertrieben, aber alle 3-4 Wochen haut der einen Deal rein in die WhatsApp-Gruppe, wo wir immer nur denken, Alter!
Ich bin ja auch viel unterwegs darin, ja. Aber jetzt mal zurück zu Dragon Age. Ich habe es nicht gekauft, auch über eBay Kleinanzeigen nicht. Das war in meinem Nachbarort. Ich hätte 20 Minuten fahren können, dann hätte ich mir das mitnehmen können. Ja. Aber zum einen habe ich Dragon Age Inquisition schon nicht sonderlich viel gespielt und ich glaube, das schließt auch irgendwie so ein bisschen an, storytechnisch. Deshalb wollte ich da jetzt nicht, glaube ich, weiß es nicht. Weil all das, was ich von dem Spiel bisher so gesehen habe, von Veilguard, also es sah nach High Fantasy aus. High Fantasy definiert sich ja durch Elfen und Ritter und Magie und so weiter. Aber es sah für mich nicht mehr nach Dark Fantasy aus. Und Dragon Age 1 und 2, die ich auch gespielt habe, die waren für mich pures Dark Fantasy. Das war blutig, das war gritty, das war vielleicht auch, ne, der Generation geschuldet auch ein bisschen zu braun, aber das passte alles in dieses dunkle, teilweise stark brutale Universum rein und das fehlt mir halt hier komplett, ja. Und da gibt's Opala, da gibt's halt einfach zu viele andere Spiele, die bei mir Vorrang haben, als dass ich 80 Euro oder sogar 45 Euro für Veilguard jetzt auf den Tisch lege.
Da muss ich auch kurz reingrätschen, wo du gesagt hast, ersetzt an Inquisition an. Ja. Nein, eben nicht. Und das ist auch ein Problem, was ich habe. Weil Inquisition endet ja mit einer Art Twist. Es revealt sich jemand als Antagonist, wo man dann sagt, was? Na, und das baut man dann ganz kurz in The Veilguard mit ein und lässt das nach ganz kurzer Zeit fallen und greift das nie wieder auf. Na, so ein bisschen wie bei Halo Infinite mit Cortana. Und auch, dass der Hauptcharakter, der Inquisitor aus der Inquisition, einfach nicht mehr da ist und so einfach ersetzt wird durch einen random Dude, den er einfach trifft in der Bar so irgendwie und der neue Hauptheld ist, das denke ich auch so, Alter.
Ja, es ist so respektlos, ne?
Genau.
Keine Ahnung, das soll nicht so respektlos sein.
Und das macht halt die andere Erfahrung dann kaputt. Das mag dann alles eine gute Geschichte sein und ein nettes Kampfsystem. Oh, es ist wie bei Metal Gear Solid bei 5
immer
bei mir.
Immer diesen faden Beigeschmack.
Genau, es ist immer nicht das, was ich eigentlich wollte. Ja. Auch die Fans, muss man ja sagen, wenn man sich jetzt mal die Steam-Zahlen anguckt, da reden wir auch immer ganz gerne drüber, es ist jetzt nicht der Übererfolg, das muss man halt auch mal sagen. Ne? Es hatte, glaube ich, jetzt knapp 100.000 Spieler auf YouTube, auf Steam oder so. Knapp 100.000.
58, oder?
Ja, aber ich habe trotzdem gelesen, dass das für EA der größte Singleplayer-Erfolg war.
Ja, weil nein, darfst du nicht vergessen, es ist das erste Steam-Spiel, was sie jemals da an Day One veröffentlicht haben. Das ist gemogelt. Die haben vorher sonst immer auf Origin veröffentlicht, denn das ist das das ist das erfolgreichste Steam-Spiel, was sie jemals gelauncht haben.
Und
das ist das erste, was sie Day One bei Steam gelauncht haben. Das andere vorher war die Mass, in Death, Mass Effect Legendary Edition. Gut, das ist aber ein Remake gewesen, dass die nicht ganz so erfolgreich war, ist klar. Ansonsten ist das erste. Also lasst euch da nicht, die Zahlen sind sicherlich nicht ganz übel, da lasst euch da auch nicht täuschen. Es ist kein katastrophaler Fail. Aber ob das reicht? Ich habe ja gerade gesagt, ich glaube die 90.000, 95.000 Peak-Spieler. Jetzt mal zum Vergleich. Granblue Fantasy Relink hat 110.000 gehabt, ne?
Ja.
Da wisst ihr mal so, in welchem.
Weil oft hieß es so, ja, weil oft wurden andere Spiele als Vergleich herangezogen, wie Monster Hunter
Wilds mit 250.000 in der Beta.
Genau, und andere Titel.
Starfield, 350.000.
Genau.
Baldur's
Gate. Das kann man nicht damit vergleichen. Und dann hat man halt quasi, hat irgendein Twitter-User geschrieben, hey, aber dann vergleichen wir es mal mit einem Nischen-JRPG. Und das hat jetzt schon ein bisschen mehr als Dragon Age. Man kann es drehen und wenden, wie man will. Irgendwie gibt es eine Seite, die wollen es scheitern sehen. Und
ja,
es gibt eine andere Seite, die wollen es verteidigen. Wir beschränken uns auf die spielerische Note und die haben wir jetzt leider noch nicht gesehen.
Aber
ich sag ganz ehrlich, Bock hätte ich schon mal, das auch anzugucken.
Ich glaube, das ist unser Ansatz, ist genau der richtige. Man muss sich selbst eine Meinung machen. Deswegen, auch wenn wir hier reden und machen, man muss sich irgendwie selbst eine Meinung machen. Und ich glaube aber, für 80 Euro Meinung machen ist ein bisschen zu happig. Deswegen wartet erstmal ab. Gleichwohl, es könnte auch der Sargnagel für BioWare sein. Wenn wir nicht zuschlagen, dann ist vielleicht auch das Studio weg.
Stell
dir
das mal vor.
Aber gut, man muss auch sagen, BioWare ist halt auch nicht mehr BioWare. Ne? Das sind nicht mehr die gleichen Entwickler. Aber
das ist alles neu.
Ja. Ich meine, das hattest du in der WhatsApp-Gruppe ja schon geschrieben, aber da denkt man schon so ein bisschen besorgniserregend über Mass Effect 4 nach.
Oh ja, 5, ja.
5, ja, Andromeda, war das nicht 4? Weil das Schlimmste, weil eben, was mit Mass Effect passieren kann, ist eben, dass man da auch respektlos gegenüber dem Franchise ist und wir ein Mass Effect bekommen, was komplett abseits allem ist, was wir in den drei Teilen erlebt haben. Und das würde BioWare und auch die Franchise und auch die Fans überhaupt nicht verdienen.
Ja, das ist halt auch so eine Sache. Ne? Man hat da wirklich aktiv Lore geändert, um Sachen jetzt anders zu machen und so. Das finde ich dann halt gerade bei so Spielen, die so wie Mass Effect, die halt das ein fantastisches Universum haben, da muss man auch nach deren Regeln spielen, würde ich sagen. Ne? Und es gibt ja eigentlich auch genug her, da eine tolle Geschichte zu schreiben, um tolle Charaktere. Von daher,
ja, also ich muss sagen, ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass das Mass Effect nochmal eine ganz andere Nummer ist als Dragon Age. Also Dragon Age ist zwar eine erfolgreiche Spielereihe von BioWare, aber ich habe so den Eindruck, Mass Effect ist mittlerweile die große Reihe von BioWare. Zumal man auch sagen muss, dass sich BioWare, das lese ich immer in den Reviews, sich schon versucht hat, auf ihre Stärken zu besinnen, auch wenn das ein anderes, neu ausgewechseltes Team ist. Das lese ich oft, dass denen das auch relativ gut gelungen ist, auch wenn das jetzt vielleicht anders für uns rüberkommt. Wie gesagt, muss man einen eigenen Eindruck erwecken. Ich finde es nur cool, ehrlich gesagt, also da würde ich gerne mal eure Meinung zu hören, aber ich glaube, ich kann mir die schon vorstellen, weil die Frage aufkam, hey, wie schaut es denn eigentlich mit DLCs, mit Downloadable Content aus, anderen Content? Und da hieß es, nee, da gibt es nichts. Wir konzentrieren uns jetzt komplett auf die Entwicklung von Mass Effect 5 oder Mass Effect, nämlich Mass Effect. Finde ich cool, oder? Ich glaube, das ist das Beste, was du machen kannst. Das ist einfach sagen, okay, wir haben das Spiel rausgebracht, jetzt geht's weiter mit Mass Effect und darauf konzentrieren wir uns.
Ja. Grundsätzlich, das muss man auch EA zugute halten, es ist ein reines Singleplayer-Game, ohne irgendwelche Booster-Packs, Battle Passes, wie du sagst, DLCs, die schon vorab angekündigt sind oder so. Ich meine, auf der einen Seite, das ist cool, das finde ich super. Und da will ich natürlich auf der einen Seite auch sagen, okay, da möchte ich mein Geld geben, aber auf der anderen Seite habe ich ja vorhin schon gesagt, ne?
Und ihr wisst ja, ne, also gute Spiele heißen ja bei EA nichts, ne? Dead Space Remake ist ja auch letztendlich dann irgendwie nicht so den Erwartungen entsprechend gewesen.
Das Problem, was ich halt, bevor jetzt Andi nochmal das zu dem wollte ich nochmal sagen, das, was mir immer wehtut, ist halt das Vergleichsbeispiel mit Baldur's Gate 3. Weil das ist eigentlich genau das, was Dragon Age hätte sein können. Ich habe das schon oft wiederholt, ne? Und wenn du dir das halt anguckst, die sind halt voll in diese Schiene reingegangen. Die ganzen Grundlagen, die Baldur's Gate 2 und 1 damals schon gelegt haben, ne? Die wurden ja schon abgewandelt in Baldur's Gate, in Dragon Age Origins. Das ist ja nur ein spiritueller Nachfolger. Aber wenn man das wieder aufgegriffen hätte und diese alten Tugenden an den Tag gelegt hätte, und dann guckt man sich jetzt mal die Erfolgszahlen von Baldur's Gate 3 an, wieder vergleichbar mit denen jetzt auf Steam mit Dragon Age The Wayguard. da hat ein Baldur's Gate 3 immer noch, jetzt gerade in diesem Moment, mehr Spieler täglich als ein The Wailguard. Ne? Und das, obwohl es gerade mitten im Peak ist. Und die hatten, glaube ich, 800.000 ist da deren Höchstleistung. Gleichzeitige Spieler. Das ist das Zehnfache. Ne? Also das ist offensichtlich ein Modell, was funktionieren kann. Und es ist schade, dass das Studio, das das erfunden hat, das nicht das Vertrauen daran hat oder so, sondern irgendwas komplett anderes versucht. Es ist wahrscheinlich mehr EA, muss man wahrscheinlich auch sagen. Mhm. Ne? Aber, boah, ey, das muss einen doch wirklich nagen, dass man dann denkt, so, Alter, das ist unser Ding und die machen damit jetzt die Kohle. Ne? Und ja. Naja, gut, aber jetzt nochmal zurück zu DLCs, Andi.
Ja, ihr habt eigentlich schon alles gesagt. Ich finde es ja okay, gut, dass man da sich wieder auf die alten Tugenden beschränkt, so wie es damals ja war. Man hat ein Spiel entwickelt und wenn man danach noch was zu erzählen hatte, ja, dann hat man ein Add-on entwickelt oder ein DLC oder so. Ne? Und da müssen wir halt hin. Ja. Aber ich glaube, 20 Minuten Podcast für Baldur's Gate, ach, für Dragon Age, The Wailguard, sind, glaube ich, genug, oder?
Okay. Wir haben aber auch davor über was anderes gesprochen. Ich weiß aber nicht mehr, was das
war. Kingdom Come. Wir haben schön über westliche Rollenspiele geredet. Muss auch mal sein. Ja. Heute ist westliche.
Okay, dann schwenke ich mal um zu einem anderen Thema, weil der Jansel hat das heute in die Gruppe geschickt. Und zwar Andi auch. Es gab nämlich die ersten Reviews zu Mario und Luigi Brothership, auf das ich mich ehrlich gesagt sehr gefreut habe.
Ich auch.
Und es kommt, ehrlich gesagt, etwas unter meinen persönlichen Erwartungen. Ich dachte, es wird so ein 88er Titel sein, so ein richtig charmantes RPG-Spiel für die Switch von Nintendo selbst. Ist jetzt eigentlich bei soliden, guten 81% aktuell bei
80 mittlerweile schon runter. Mittlerweile schon auf 80. Also es könnte sogar in die 70er noch abrutschen nach ein, zwei Tagen.
Ja, da bin ich ehrlich gesagt, also ich würde es mir auf jeden Fall angucken, aber überrascht euch das ein bisschen so wie mich oder sagt ihr, ja, ich hätte das schon so erwartet, macht mir jetzt auch nichts aus?
Naja, die letzten Mario und Luigi Spiele haben ja nicht anders performt. Ne? Man muss ja dazu sagen, die Mario und Luigi Spiele sind ja seit Paper Jam Brothers oder so relativ durchwachsen aufgenommen worden. Und mit jedem Release wurden die ja schlechter. Und die Remakes, also Superstar Saga und Bowser's Schergen und Inside Story, die haben sich ja kaum verkauft. Das waren ja Ladengüter. Ja. Ne? So,
Hab ich auch gehört, ja.
Daher sind 81 oder jetzt 80 für neues Mario und Luigi schon recht gut. Also über dem, was die vergangenen zwei, drei Teile hatten.
Also wir brauchen nicht darüber reden. 80 ist immer noch top. Das ist ein Top-Wert.
Ja, ich sag
also,
ne? Also das heißt, auch wenn es dann über die nächsten Tage runterrutschen sollte in den 70er-Bereich, ist es immer noch auf dem Niveau der Vorgänger wahrscheinlich, was mir persönlich vollkommen ausreicht, weil was ich halt einfach vermisst habe, ist das Spiel an sich, der Humor da drin, die Charaktere, die mal ein bisschen abseits der normalen Mario-Formel auch geschrieben sind. Ne? Darum geht's ja. Was ich aber immer noch nicht weiß, und ich weiß nicht, ob ich das nicht gesehen habe oder ob es nicht bekannt gegeben wurde, aber ich weiß immer noch nicht, wer dieses Spiel entwickelt hat. Ob das jetzt intern bei Nintendo entwickelt wurde oder ob da ein anderes Studio dran war, ob da vielleicht Ex-Alpha Dream Entwickler dran waren. Ich habe keine Ahnung. Nintendo hält sich da total bedeckt. Okay. Und vielleicht durch das Fallen des Embargos und die Reviews und so weiter ist da ein bisschen was durchgesickert. Ich habe es noch nicht gesehen, aber ich weiß es halt bis heute nicht. Mich würde das mal brennend interessieren, ob das eine Eigenentwicklung ist oder ob da tatsächlich irgendein anderes Third-Party- oder Second-Party-Studio dran war, was eventuell tatsächlich Alpha Dream Mitarbeiter drin hat, weil die gibt es ja seit 2015 nicht mehr.
Ja, da kann ich dir leider auch nicht helfen. Aber ja. Ist komisch. Also Interesse habe ich grundsätzlich auch, weil es einfach eine charmante Serie ist und ich würde auch immer noch sagen, die Reviews für mich reichen da vollkommen aus, einen Blick reinzuwerfen.
Ja.
Ne? Aber es gibt so ein paar Outlier, so ein paar Wertungen, das war auch so das, was ich in die Gruppe geschrieben habe. IGN hat da einfach eine 5 gegeben, wo man denkt so, oh, what, was ist da denn passiert? Sonst geben die doch jedem Spiel, egal wie scheiße ist, zumindest mal eine 7.
eine 9.
Ja, eine 9. Ja, stimmt. Ja. Ist ja schon mal eine Ansage. Stimmt, Dragon Age eine 9, Mario und Luigi eine 5.
Vielleicht ist es ja nicht divers genug, ich weiß es nicht. Aber ich werde am 7. November auf jeden Fall nach Mediamarkt fahren und mir das Ding kaufen. Kostet auch nur 49 Euro. Was habe ich denn heute eigentlich? Ich habe so viele Worte. Ich spreche heute, mein Hirn ist nicht fit. Aber für 47 Euro, glaube ich, kann man sich das mitnehmen. Allein als Support, weil ich diese Reihe einfach weiter sehen möchte. Wir haben, wie gesagt, seit 2015 kein neues Spiel mehr davon gehabt.
Das ist es. Wenn man jetzt nicht zugreift, dann macht es Nintendo irgendwann auch nicht mehr. Von daher ist es schon ein gutes Argument, ne?
Ich bin auch überrascht, ich habe jetzt gerade nachgeschaut, Dream Team Brothers, was so der letzte wirklich richtige Fortführung der Serie war, hatte eine 81 auf Metacritic, also genau das Gleiche.
Genau das Gleiche eigentlich, ja.
Und da bin ich auch recht zufrieden, weil Dream Team Brothers fand ich sehr, sehr schön.
Hat mir sehr viel Dream Team Brothers war das erste 3DS-Spiel, da gab es ja noch zwei,
ja,
die
genau.
danach kamen, und die waren schlechter, glaube
ich. Ja, aber das waren bewertet. Aber Remakes, oder?
Nee, das waren dann Bowser's Paper Jam Brothers. Nee, ich glaube, da bringst du was durcheinander. Warte, ich weiß es nicht.
Mario genau, und Luigi Paper Jam gab es noch, das hatte 76.
Genau.
Und
Paper Jam.
Das weiß ich.
Und da gab es, glaube ich, noch eins.
Das Sticker Star oder so.
Nee, das ja, ist aber das Paper Mario das, gewesen.
Das ist ja ein Paper Mario.
Ja, stimmt. Ah, das ist auch perfekt.
Ich meine, das war diese Kombi aus diesen zwei Remakes von Bowser's Inside Story und Superstar Saga.
Ich gucke.
Ja, okay, dann kann ich noch währenddessen. Du kannst mal gucken. Und
also ich hab's auch schon.
Okay.
Also Dream Team erschien 2013 und 2015 gab es eben noch Paper Jam und das hat, wie gesagt, eine 70er Wertung und auch nicht so geile Verkäufe. Dann hat man es ja nochmal mit den Remakes versucht, 2017 mit Superstar Saga, 2018 mit Inside Story und die sind ja beide mega gefloppt, also kaum verkauft worden. Deshalb ist ja auch Bowser's Inside Story aktuell eins der teureren 3DS-Spiele geworden.
Ja, oh. Schau, ja, ich finde es eigentlich total cool eigentlich.
Ja, die Prämisse ist super von dem Game.
Ja, zumal das Original auf dem DS ja auch richtig erfolgreich war.
Ne?
Ja. Was sagt ihr denn zu den Wertungen zu Slitherhead?
War neuen Spiel. Nachdem ich den Trailer gesehen habe, hatte ich nichts anderes erwartet. Ja,
also, für uns, ich habe vernommen, es gibt schon Leute, die gesagt haben, boah, das wird das Spiel des Jahres, das wird richtig geil.
Ich glaube, es ist trotzdem ein cooles Spiel mit Potenzial für Kult. Aber dass das irgendwie so sehr janky ist und hakelig und dass das bei nicht allen Kritikern gut ankommt, habe ich mir gedacht. Das steht jetzt, glaube ich, bei einer 60 oder so, ne? Ich habe mir ehrlich gesagt keine Reviews angeguckt oder so. Ich will da, wenn unbefangen rangehen. Es wäre jetzt auch, glaube ich, kein Day-One-Kauf für mich, weil das kostet 60 Euro. Aber irgendwann mal, ich weiß genau, da sind gewisse Leute, die irgendwann sagen, boah, so ein geiles Game, ja, so klar. Wie Deadly Premonition so
ist. Why Slitherhead is the most masterpiece you missed. Oder
irgendwie sowas. Ja, genau.
Also an Deadly Premonition habe ich auch sofort gedacht, als ich das gesehen habe.
Ja, genau, das ist ein Masterpiece. Ja. Nee, aber das hat mich jetzt ehrlich gesagt auch nicht unbedingt verwundert, dass das jetzt so ein, dass das zumindest nicht so gut ankommt bei den Kritikern. Es gibt wahrscheinlich so ein paar Leute, die das dann richtig feiern werden.
Und muss ich sagen, so aber, ganz auch nicht. Die höchste Wertung ist wirklich eine 85 hier. Von
ja,
und also keine 10 oder 9, also aber sehr
warte
viel.
Ab, da kommen wir noch in die ganzen.
Da kommen wir noch, okay.
Why this is a 10 out of game, 10 game. Ja. So. Was gibt's, was war denn noch
so? Achso, ich hab, ja, es gab noch Call of Duty Black Ops 6 ist erschienen letzte Woche, ne? Das war auch ein großer Release.
Gibt's den Game Pass, muss ich kein Geld für ausgeben. Ich habe aber keinen Game Pass leider, aber egal.
ich hab's mir gekauft. Das erste Call of Duty seit 3 Jahren, das ich wieder gekauft habe. Hatte ich irgendwie Bock drauf. Weil die Kampagne soll erstaunlich gut sein. Die hat wieder von IGN den 9 bekommen.
Habe ich auch gehört, ja.
Und die habe ich jetzt am Wochenende auch ein bisschen gezockt. Ist sehr abwechslungsreich, macht mir sehr viel Spaß. Ist natürlich auch wieder so ein Ding, boah, alter Schwede. Wie gesagt, die Disc ist eigentlich wertlos. Eigentlich ist es dumm, sich das Spiel physisch zu kaufen. Weil du musst halt 100 Sachen runterladen und du musst dich 100 Minuten lang einloggen und connecten, damit du da irgendwann die Singleplayer-Kampagne spielen kannst. Und die Singleplayer-Kampagne ist auch super versteckt. Also du musst, die ist so ein Zeitdings irgendwo im Menüpanel, wo man dann mal klickt und ist alles so schade, weil es macht schon Spaß. Und was mich nervt, was ich total genossen habe an Call of Duty Black Ops Cold War, war diese unfassbare geile Haptik mit dem DualSense-Controller. Die gibt's auch wieder in Black Ops 6, aber du musst sie in den Menüs erstmal einschalten. Frage ich mich auch, okay, warum?
Da bin ich auch mittlerweile zwiegespalten, ob ich das mittlerweile.
Bei Shootern finde ich das geil.
Ein bisschen nervig. Ja, manchmal, ich weiß nicht, da bin ich so
zwiegespalten. Dann ist es vielleicht der richtige, wenn da.
Ich halt so, okay. Muss, so, weiß ich nicht, also gerade jetzt in Online-Gaming wäre das für mich sogar die größte Last, ehrlich gesagt.
Aber im Story-Shooter.
Im Singleplayer. Ja. Weiß ich nicht, keine Ahnung, habe ich ja auch noch nie so gespielt, aber ich weiß nicht, ob ich das jetzt, ob ich das vermissen würde, sagen wir es mal so. Würde ich es vermissen, wenn es nicht weg wäre? Ich glaube nicht.
Okay.
So, das finde ich irgendwie, vielleicht ist es cool, mal so das zu erleben, aber brauchen. Ich jetzt persönlich nicht.
Ich finde es cool in Singleplayer-Shootern. Also Multiplayer kann ich dir fast recht geben. Vielleicht ein bisschen zu anstrengend irgendwann. Ne? Ansonsten ist das eine sehr, sehr abwechslungsreiche Kampagne. Ich weiß halt nicht, wie Modern Warfare 2 und 3 war, ob das da auch schon war. Aber es gibt wirklich sehr, sehr offene Level. Erinnert euch an das Jeep-Level aus Uncharted 4. Mhm. Wo ihr halt so eine riesige Map habt, wo ihr unterschiedliche kleine Levels in beliebiger Reihenfolge anfahrt. So ist das teilweise bei Call of Duty Black Ops. Also du hast eine riesige Landschaft, wo du mit Autos wirklich wie in Halo hinfahren kannst und cool. Dir dann sozusagen da die Mission erfüllst und dann kannst du Bonusmissionen machen am Rand, so kleine Sachen einsammeln, Leuten helfen. Und wenn du die halt machst, dann bekommst du halt Perks sozusagen, also die Killstreak-Sachen, die du sonst im Multiplayer hast, die du dann weiter benutzen kannst in den späteren Missionen, in der Anschlussmission. Cool. Und das macht das dann total viel leichter, aber nicht unfair, weil du halt auch dementsprechend viel mehr Zeit erstmal in den Anfang reinsetzt, fühlt sich aber am Schluss geiler an, wenn du dann auf einmal mit so einem Attack-Helikopter umherkreist und alles niederbolzt, ne? Ansonsten wieder viel Schleichen und typisch so, wir gehen ruhig rein und hinten eskaliert alles. Nicht dieser typische Bombast, den man aus den vorherigen, also aus der 2010, 2015er Ära kennt, wo wirklich so alles Uncharted-Level-Style. Das ist schon noch ein bisschen gegroundet, aber natürlich auch noch übertrieben und geiles Gunplay. Ich bin aber auch erst 5 Stunden drin oder so, was wahrscheinlich bei der Kampagne schon die Hälfte...
Eigentlich fast schon die Kampagne durchgespielt.
Ja. Also, ja. Fand ich mal wieder ganz nett. Mal gucken. Es gibt auch so ein paar Sachen, ich will nicht spoilern. Egal. Das war erstmal mein Eindruck.
Holst du dir das, Andi? Oder willst du das spielen?
Ich muss erstmal Modern Warfare 3 nachholen, was ich letztes Jahr verpasst habe, nachdem ich ja Modern Warfare 2 so mies fand. Muss nicht sofort sein. Ich habe, glaube ich, noch andere Spiele, die Vorrang haben. Ich habe mir jetzt die komplette Stalker-Trilogie gekauft, in Vorbereitung auf den zweiten, aber auf der Nintendo Switch. weil es da wohl recht gut laufen soll und ich da auch irgendwie auf der Switch Bock habe, weil ich das halt unterwegs spielen kann und da so ein bisschen flexibler mit bin. Von daher, ja, ich werde es irgendwann mal spielen, bestimmt, aber muss halt nicht sofort sein. Call of Duty kaufe ich mir jetzt auch nicht mehr für 60 Euro, um eine 5-Stunden-Kampagne
zu machen. Aber da bin ich raus, weil ich merke einfach, denen ist es so unwichtig, die Kampagne irgendwie zu promoten, weil du es merkst ja schon, wenn du in dem Menü bist, das, was du erzählst, das könnte man auch 1:1 auf Modern Warfare nehmen, weil es genau das gleiche Spielchen ist. Also wenn die das nicht so ernst nehmen, dann brauche ich auch nicht da bin ich da auch nicht dabei.
Genau.
Es ist aber auf jeden Fall, wollen wir nochmal was zu den Verkaufszahlen sagen zu Call of Duty? Ist ja jetzt spannend, du sagst es schon.
Ich habe gar
nichts
mitbekommen.
Es ist ja jetzt im Game Pass, also sie sagen keine Zahlen mehr. Das macht ja Microsoft sowieso generell nicht mehr. Haben nur Stunden und Matches gemacht.
Ah, sehr gut.
Es ist aber auf jeden Fall 15% schlechter verkauft als Modern Warfare 3 und 46% schlechter als Modern Warfare 2.
46%
nicht unerwartet. Es ist, verkauft sich auf der PlayStation 5 30% besser als sonst, aber halt auf der Xbox 70% schlechter, weil es halt im Game Pass ist. Ne? Das ist jetzt
das
nicht
ist ja, gut, ganz das klar.
Ja, genau.
Xbox-Kunden sind Game Pass-Kunden, das ist ja ganz klar.
Aber gibt,
glaube ich, die auch gar nicht.
Der Split ist schon wieder interessant. Man sollte jetzt meinen, dass die Leute alle switchen. 70% spielen auf PS5, 4% auf PS4, 16% auf PC, 10% nur auf Xbox.
Das ist einfach ein fest eingefleischtes System
das,
und die Leute werden
die einem
Teufeltum rübergehen. Und deswegen wollte auch Microsoft wahrscheinlich nie das Ding wegziehen, weil die wussten, die würden mehr verlieren
als gewinnen. Es wurde ja auch nicht mit Game Pass geworben, ne? Das haben sie nirgendwo beworben, dass das im Game Pass drin ist. Ich hab ja Bilder geschickt aus New York, wo es am ganzen Times Square überall Black Ops 6 Plakate war. Da stand nicht eine Konsole, nicht ein Dings, nichts von Game, nur das Spiel selbst, aber nicht, dass man es zocken kann. Ne? Die wollen schon noch die Verkäufe von der PlayStation auch haben, weil sonst, ja, siehst du ja, das also...
Muss ich auch irgendwie finanzieren, ne?
Muss ich auch irgendwie finanzieren. Auf der Xbox kaufen die das nicht mehr. Da ist das jetzt vorbei. Also, aber es switcht auch keiner. Ne? Also es sind ja die Spielerzahlen. Wenn ich das richtig gelesen habe, war das? Ne?
Ja, es ist heftig, ja. Da tut's mir in der Seele weh ein bisschen. Ich denke da oft dran. Ich habe jetzt wieder die Tage an meiner Xbox 360 gesessen, weil ich die anhatte für ein Videoprojekt. Und dann spielst du und denkst dir, verfluchte Kacke, was war das für eine geile Konsole? Was war das für eine geile Zeit? Und wie schade, dass Microsoft jetzt einfach ein Schatten seiner ist, was die damals waren zu der Zeit. Das ist unfassbar.
Ja, Ich sehe das ganz genauso. Ich sehe jedes Mal, wenn ich die Xbox, ich habe auch die alte Xbox, ne, die erste. Die,
ja, die Alter, was für eine geile Konsole.
Wenn ich diese Konsole anmache, denke ich mir so, ey, ich habe die ja damals nicht so richtig benutzt oder viel, viel später. Ne? Das war so PS2, vielleicht GameCube oder Dreamcast. Und jetzt spiele ich diese Xbox und denke mir so, boah, ist eigentlich wirklich vielleicht sogar die beste von diesen vier.
Technisch, ne? Also mit Abstand.
Vom technisch, vom, ja. Liner. Hau dir mal.
Die ist mega gut und der Controller gefällt mir. Also eigentlich würde ich sagen, großer Xbox-Fan. Ich bin erstmal jetzt so ein bisschen, also ich gehe den Weg, den sie selber mir bereitet haben. Und zwar, ich brauche keine Konsole, ich spiele es halt woanders.
Everywhere, ne? Ja, es scheint ihnen auch zu reichen. Das hat ja jetzt nochmal der CEO gesagt, ne? Sie werden das weiter ausbauen. Es werden viel mehr Spiele noch kommen, die auf anderen Plattformen erscheinen. Alles gut. Also,
ich habe aber, ich habe interessante News noch.
Was?
Ja, dann haben wir auch. Ich habe interessante News, die finde ich ganz interessant, weil ich habe einen Twitter-Kanal, den ich wirklich sehr empfehle seit einiger Zeit, und zwar heißt, es ist ein deutschsprachiger, der heißt Hype Your Games, falls ihr den kennt.
Ja,
der hat ein paar, ich habe jetzt einfach mal so, ich wollte einfach gucken, was er so schreibt, weil ein paar News vielleicht rausballern, und ich fand ein paar Sachen interessant, beispielsweise Sims 4 läuft seit über 10 Jahren und konnte in diesem Jahr mehr als 15 Millionen neue Spieler registrieren.
15 Millionen neue.
Wie krank ist das eigentlich? Sims 4 läuft seit 10 Jahren und die scheffeln Kohle mit diesem Geld schon seit 10 Jahren.
Ist das vielleicht
Jahren.
Mobile mittlerweile, Mobile-Version oder so? Oder iPad-Version gibt es auf jeden Fall.
Ist das nicht sogar free?
Ja, ja.
Ist ja scheißegal. Ist ja scheißegal.
Free, aber yeah. Das Ding, ja, aber das...
Aber
du musst aber... Was, du
machst auch zum Add-on-Verkäufer, ne?
Aber was sind das denn auch für Leute, die das machen? Ich sehe da schon meine Kiddies.
Ist scheißegal.
Ja, ja, ne, trotzdem. Ja. Es sind da meine Kiddies, die dann irgendwas zusammenbauen, weil die hatten das nämlich auch schon installiert. Das habe ich auch letztens gesehen. Also das ist dann... ob das jetzt wirklich so diese Kernspielerschaft ist, die du dir auf Zukunft ranziehst, weiß ich nicht. Das ist da
richtig vergleichbar. Ich finde es aber so krass... Das Ding ist halt einfach, keiner von uns hat das auf dem Radar. So, man redet nicht über Sims 4 oder über Sims.
Nee,
aber man,
nicht.
Da existiert schon seit Jahren, seit einem Jahrzehnt, eine Cash-Cow. Und die kannst du die ganze Zeit irgendwie mit, du kannst da bestimmt ganz viel monetarisieren, allein schon die Add-ons sind total crazy. Also Wahnsinn, ich bin total überrascht, habe ich auch nicht gewusst.
Es gibt ja tausende von diesen Spielen. Denk an Roblox oder so. Weißt du, das ist ja, völlig außerhalb unserer Sphäre. Das ist mit das erfolgreichste Spiel aller Zeiten. Die ganzen Kiddies spielen das, ne? Ich weiß nicht, auch so eine Sachen wie RuneScape oder so, dieses MMO aus den 90ern, das auch noch so aussieht, dass die immer noch aktiv spielen, alle wie die Bekloppten.
Ich habe jetzt gelernt, dass Brawl Stars wohl mega gehypt ist. Unter
ja, es ist, ja, Brawl Stars. Die Frage ist, was sind das, welche Leute sind das? Und wie intensiv spielen die das? Sind das weißt du noch früher das Wort Core-Gamer? Das sind doch alles keine Core-Gamer.
Nächste News. Capcoms Verkäufe in der ersten Jahreshälfte 2024 waren zu 93,7% digital. Was auch erstaunlich ist, dass die PC-Umsätze sich innerhalb von 4 Jahren mehr als verdoppelt haben.
Ja.
54% der Verkäufe waren auf PC.
Ja, ganz, ganz klar. Auch hier das Gleiche. Ubisoft ist auf Steam mittlerweile. Die hatten sonst auch hier, die waren vorher nicht auf Steam.
Das war Capcom, ne?
Achso, das Capcom, ich habe Ubisoft gesagt. Hast du nicht Ubisoft gesagt?
Capcom.
Da habe ich vielleicht verlesen, aber
Capcom. Nee, du hast Capcom gesagt.
Warum habe ich denn Ubisoft gehört? Na, oh, dann sorry, bitte, ja. Dann nehme ich alles zurück und
Naja, also
ja.
War wieder einiges los, ne?
Ja. Also 93 finde ich hart viel, auch bei Capcom.
Crazy.
Weil die noch sehr viele physische Versionen auch raushauen, auch von älteren Spielen, diese ganzen Collections und so. Keine Ahnung, finde ich, ja. Ob da vielleicht auch sind das Digital Sales, ob da der ganze DLC-Kram mit drinne zählt.
Im Grunde können wir doch alle froh sein, dass Capcom weiterhin Kohle macht mit den Games, weil das eben sicherstellt, dass wir weiterhin gute Capcom-Spiele bekommen. Ganz egal, ob die sich auf Steam verkaufen oder bei Media.
Jetzt gerade Monster Hunter, ne? Aber da sind wir alle raus.
Ja,
aber es ist immer wieder erstaunlich, was für eine riesen Zugkraft das Ding mittlerweile hat. Das ist heftig. Also das ist eine gewaltige Community.
Hätte, glaube ich, damals gar nicht gedacht, als das auf der PS2 erschien.
Nee, gar nicht. Also, das hat irgendwann mal jetzt so, ich finde, das hat in meiner Wahrnehmung hat das mit Monster Hunter World wirklich, ist das explodiert.
Explodiert, ja.
Vorher schon.
Ja, das war aber schon sehr beliebt.
In Japan, aber ich rede jetzt im
Oder war das in Deutschland? war schon oft
auf der Wii ist es gut gespielt worden. Das war ja auch online-fähig damals auf der Wii. Das war schon ein Riesendeal und so. Aber vor allem auf dem 3DS ist es extrem explodiert mit Monster Hunter, Tree Ultimate, Generations und 4 Ultimate. Ne?
Ja, ja.
Es gab ja 3 Monster Hunter-Spiele auf dem Nintendo 3DS. Die waren alle online-fähig. Und der 3DS hatte ja auch zum Ende hin ja auch eine riesen Install-Base. Ne?
Ja, das stimmt.
Ja. Ich würde aber vorschlagen, lass uns mal mit den News aufhören. Wir kommen jetzt zu Kunibert.
Kunibert, Kunibert, oh Kunibert.
Andi hat heute einen Kunibert, ne?
Ich hab einen. Es ist wieder derselbe User gewesen, der uns letztes Mal die Spielwelten beschert hat, wo wir uns bei Zelda so ein bisschen uneinig waren, falls ihr euch erinnert.
Ja.
So, ich habe mir das gescreenshottet. Ich muss das kurz aufmachen.
So. Machst du gerade Fremdwerbung hier, Matthias?
Ehemaliger Podcast. Das ist ein Statement. Ich habe immer, man hat mir gesagt, bei Minute 42 musst du jetzt dann das ziehen.
So.
Okay. Sorry. Nicht vergessen, ich habe auch noch Fragen. Ne?
Ja, sorry für alle, die es gerade sich wundern. Wir nehmen heute mit Video auf für alle Podcast-Hörer, die nur die zuhören. Die wissen gar nicht, was
wir machen. Ihr seht unsere süßen Gesichter gar nicht.
Ja. Wer nicht widerstehen kann, schaut auf unserem YouTube-Kanal vorbei.
Ganz genau.
Also, es geht heute, vielen Dank übrigens an Enno für den Kunibert. Es geht um die besten Missionen in Videospielen.
Das ist ein geiles Thema. Das ist ein geiles Thema.
So. Okay, und Platz 1 oder der erste Pick, sage ich mal, ist schon ein absoluter Knaller. Es ist nämlich die Zugmission von Uncharted 2.
Die war schon legendär. Ja.
Die ist schon geil gewesen. Aber das Geile, das ist für mich so ein, weiß ich nicht. Keine 1 und keine 2. Es muss ab der 3 runter. Sage ich jetzt einfach mal so aus dem Bauch heraus.
Ja, auch ganz gehe ich absolut mit, weil es ist die ganz einfache Definition. Es ist ja nicht mal die geilste Mission in der Uncharted-Serie selbst. Also, also das Anfangslevel von Uncharted 2. Das Glockenturm-Level inklusive der Flucht in Uncharted 4. Der Tanker in Uncharted 3. Das Flugzeug in Uncharted 3. Also, da gibt's schon einige Anwärter, wo man sagen kann, die haben ähnliche Qualität. Ja, es war damals legendär, vor allen Dingen, weil das technisch extrem beeindruckend war, weil du minutenlang halt auf diesem Zug fährst und alles halt keine Illusion ist, die sich wiederholt, sondern wirklich, dass du durch 3D-Gelände fährst. Es ist brachiale Action, es ist richtig cool inszeniert. Eine absolut ikonische Mission von dem wahrscheinlich ikonischsten Action-Spiel dieser Ära. Von daher, geil. Aber ich gehe auch mit, können wir gerne auf die 3 packen, weil wir haben ja nun auch vom Enno, hieß er, gelernt. Der hat letztes Mal ja auch keine Troll-Moves gehabt. Da werden nur geile Sachen kommen. Und dementsprechend, 3 ist gut. Wollen wir es auf die 3 packen?
Ja, ich finde 3 ist gut.
Okay.
3 ist gut.
Also, eingeloggt auf der 3. So, der nächste Pick. Das Puppenhaus, Resident Evil 8.
Boah, super Level.
Das war ein sehr gutes Level. Ich glaube sogar mit einer meiner Highlights aus dem Spiel.
Meine ja auch.
Sehr gruselig, sehr detailliert, coole Ideen. Das war auch so mehr, weniger Action, sondern mehr, ich sag mal Adventure, ne, Sachen einsammeln, dann passieren solche Dinge. Gefiel mir sehr, sehr gut, auch als Stimmungsmacher. Also.
Und dann das Ende mit dem Baby.
Ja, jetzt muss ich überlegen.
Super eklig. Aber,
Es ist eigentlich, ist das höher als das Zuglevel? Ist
schon schwer, ne? Wäre bei mir jetzt auch drunter. Ist schon ein geiles Level.
Ja.
Aber wenn es um die besten Level aller Zeiten geht, 4 oder 5. Also es ist ein super geiles Level. Für mich, wie gesagt, auch das Highlight des Spiels. Aber ich würde es maximal, also 4 oder 5, vielleicht sogar noch fast 5 machen oder so.
Sollen wir 5 machen?
Machen wir 5.
Das wäre schon schade.
Willst du 5? Okay.
Seid ihr euch sicher?
Kommt was Geileres, glaub mir.
Ja.
Seid ihr euch
sicher? Oh Gott, wenn Andi schon so fragt.
Ja, der macht keine Troll-Moves. Vertrau mir, Matthias, vertrau mir.
Okay. Sollen wir jetzt 4 machen oder was?
Nein, aber er macht nur gute Sachen. Da kommen keine
5?
5.
Ja. 5.
Okay. Puppenhaus auf der 5. Ja. Pick Nummer 3. Das Musical Alan Wake 2.
Oh, das. Das Musical, das ganz am Schluss oder das Wir tanzen?
Nee, er meint das, wo wir tanzen.
Oh ja, mega. Also. Das fand ich auch so geil.
Ich mag Musicals überhaupt nicht. In keinem Film, in keinem Spiel, gar nichts. Aber hier muss ich sagen, es hat mir richtig Spaß gemacht. Ich meine, spielerisch passiert ja nicht viel. Ne?
Nein, spielerisch ist es eine Wurst. Der Song, die Inszenierung, dieser ganze Meta-Kommentar, es war einfach mega geil.
Das stimmt, so das war ein, richtig geil.
So erinnerungswürdig, du wirst dich auf ewig an diese Mission erinnern. Das machen sie ja jedes Mal. Du hast ja jedes, in fast jedem Remedy-Spiel so eine Art Musik-Level, wo das von einem sehr prägnanten Song begleitet wird. Ne? Und im Grunde ist es wirklich nur so ein kleiner, wie in Max Payne 2, Ausstellungspark, so ein Aufstellerpark, wo er durchgeht und einfach im Hintergrund auf LEDs eine Rockband Musik spielt und er angegriffen wird und ja, es ist einfach absurd.
Es ist wirklich so geil. Es ist geil.
Ja,
es passiert viel und
zwei, mal lassen wir noch Platz für oben?
Oh, boah, das...
Oder willst du auf die eins?
Jetzt lass mich mal ganz kurz überlegen.
30, 40 Jahre Videospielgeschichte, kann viel passieren, ne?
Ja, natürlich, aber was hat er gespielt oder sie gespielt? Das
Boah, weißt du das?
Also lass uns das auf die 2 machen. Ja, okay, genau,
ist doch ein super Zweierpick.
Platz 4 und 1 haben wir drauf.
4 und 1, ja.
Okay, nächster Pick, der vorletzte. Effect and Cause, Titanfall 2.
Das ist die Zeitsprung-Mission in Titanfall 2. Die liebe ich, das ist, ist das geil.
Das ist ja bestes schon irgendwo klar. Ich kann im ganzen nicht,
Spiel. Ja, auf jeden Fall, bestes Level im ganzen Spiel.
Es ist das beste Level im ganzen Spiel. Ich würde sogar sagen, es ist einer der besten Levels im Ego-Shooter-Bereich.
Auf jeden Fall.
Weil ich glaube, dieses Level hat viel auch gerettet aus dieser Singleplayer, also gerettet, aber viel aufgewertet, sage ich mal, aus der Singleplayer-Kampagne von Titanfall 2, wo du hast so ein Gadget, wo du dann auf Knopfdruck die in der Zeit reisen kannst und musst in eine Anlage einbrechen und kannst quasi dich aus dem Gefecht zurückziehen, indem du dich einfach in die Zeit zurückkatapultierst und dann ist da gar kein Gegner mehr, kannst dich kurz heilen und gerätst dann wieder zur Überraschung der Gegner wieder komplett in die Zeit zurück. Also es ist schon
aber clever. Genau. Wird dann auch für Umgebungsrätsel eingesetzt, ne?
Ja, also das war schon, also das ist schon, also eine 4 ist es nicht, also muss es eine 1 sein.
Ja, dann ist es die 1.
Wäre es, ist es für dich besser als das Alan Wake 2 Musical?
Boah, es ist super schwer zu vergleichen. Würde ich ein Video machen, mit der besten 10 Level würde ich beide mit reinnehmen, aber wie ich was ranke, ich meine, spielerisch ist das jedenfalls besser, auf jeden Fall ist das Titanfall Level besser spielerisch, aber von der Inszenierung und von seiner Stimmung her ist natürlich das andere besser, ne?
Ja, genau.
Ja. Übrigens nochmal zum Alan Wake 2 Level, das ist das, was sie auch auf den Game Awards nachher wirklich live vorgespielt haben. Das war so. Ja,
stimmt.
Ja. Schöne Picks. Jetzt bin ich mal gespannt, was wir auf die...
Auf der 1. Was ist auf der 4 jetzt,
Was kommt auf die 4?
Auf der 4 ist das Prolog-Level von Last of Us.
Bin ich dabei, alles gut. Es ist cool, es ist dramatisch, aber es ist halt spielerisch gar nichts, ne?
Ja, und aber das war schon... Also, aber ganz kurz, was war nochmal auf der 3? Jetzt habe ich es vergessen.
Das allererste Spiel, Uncharted 2.
Ja.
Da muss ich sagen, war The Last of Us höher als das Uncharted 2 Level. Also, das Uncharted 2 Level ist halt ein actiongeladenes Level mit Hubschrauber und Effekten und alles bricht auseinander, aber das Last of Us 2 Prolog Level hat einen emotionalen Achterbahnfahrt von, du bist erstmal, dann explodiert alles im Hintergrund und dann kommen diese Menschenmassen, die komplett voller Panik, das ist halt nochmal ganz auffühlend. Das hat in dieser Note Uncharted mit dem Zuglevel definitiv nicht erreicht. Das ist ein klassisches, actiongeladenes, geiles Level. Aber da war Last of Us Prolog doch nochmal, finde ich. Also, es ist okay, dass es auf der 4 ist, ne? Sonst bin ich total zufrieden. Aber wollte ich nur mit auf den Weg
gehen. Ja, das ist halt narrativ das beeindruckendste Level, würde ich fast sagen. Ne? Da ist so sehr emotional und alles. Ja. Es ist eine schöne Liste, geile Dings und gute Videoidee. Kann ich glatt mal übernehmen fürs Wochenende und so produzieren. aber schöne, schöne Picks, ja. Aber ich habe ihn durchschaut. Ja, ich habe letztes Mal gelernt, ich wusste, da kommen nur Banger. All Killer, no Filler bei ihm.
Ich finde es irgendwie cool, wenn du
aber das weiß man ja vorher nicht. Das ist ja die Magie des Kunibärts. Ja. Ne?
Es hätte auch Echo the Dolphin sein können.
Es hätte mal wieder Echo the Dolphin.
Vielen, vielen Dank auf jeden Fall für den Kunibärt. Wenn ihr einen Kunibärt habt, dann müsst ihr ja, glaube ich, erstmal, jetzt bin ich wieder voll einfach reingelaufen in diese Schlamassel. Schickt es auch sehr gerne, nicht nur an den Andi, sondern auch an mich oder an den Jansel, damit der Andi auch mal hier als Kandidat wieder auftreten kann.
Ihr könnt das aber auch an mich schicken, ich mache das gerne.
Zieht sich hier aus der Verantwortung. So, auf jeden Fall gerne weitere Kunibert-Vorschläge von euch. Und jetzt möchte ich sehr gerne in die Frage Runde weiter
vom gehen, Bo noch, ne?
Weil danach machen wir das Bracket weiter. Denn wir hatten Fragen bekommen von Bo, und zwar waren das 15 Stück. Wir haben letzte Woche 5 schon beantwortet und machen jetzt einfach weiter mit den nächsten 5. Wir beginnen jetzt mit der ersten Frage aus der zweiten Runde. Und diese lautet, welchen Videospielsong wollt ihr, dass er auf eurer Beerdigung läuft? Sehr schwierig.
Old God of Asgard von Alan Wake. ja, das ist kein, es gibt natürlich super viele traurige Songs, ne? Die man da spielen kann.
To Xenarcard.
Von Final Fantasy X. Sehr schöner Song, ja.
Da könnte ich mit sterben.
Ja. Oh Gott, das wäre aber wirklich nur traurig.
Ja. Ich frage, was willst du damit erzeugen? Willst du die alle nochmal zum Lachen bringen? Oder willst du die alle wirklich nochmal so die letzte Träne nochmal rausdrücken aus denen?
Ja, da danach natürlich sind die so fertig da, haben die keine Tränen mehr über.
Ja. Also hätte ich Songs of Storm genommen von Queen of Time. Ein Klassiker, der irgendwie aufheilt.
Im Dauerloop, 10 Stunden Dauerloop. Genau.
Einfach 10 Stunden, einfach oder einfach so World of Warcraft Ambient Sound aus dem Wald von Elden.
Ja, genau. Ich habe da jetzt keine sofort.
Ist auch eine schwierige Frage, sag ich mal. Man will nicht sehr gerne über seine eigene Beerdigung irgendwas sagen, ne? So, wollen wir jetzt beenden, die Frage?
Ja, alles gut.
Oder hast du noch? Okay, dann schreibt er noch jetzt so wieder positiv. Nächste Frage. Welchen Entwickler als Einzelperson mögt ihr am meisten? Also er wird wahrscheinlich so Director, Game Director so nennen, so Kojima oder sowas.
Ja, ja. Wer gibt's denn da, der heutzutage noch so prominent ist neben Kojima? Wir haben gerade Sam Lake, jetzt gerade von Remedy, aber da finde ich Kojima Sam noch Lake, cooler. Genau. Andy ist wahrscheinlich bei Miyamoto mit am Start.
Das ist auch, glaube ich, die legitimste Antwort, das muss man einfach sagen.
Ja, aber ich weiß nicht, ob ich ihn jetzt unbedingt kennenlernen wollen würde.
Nö, es geht nicht ums Kennenlernen, wenn ich ihn einfach grundsätzlich als am meisten mag. Ich denke mal so, worauf du dich verlassen kannst, dass da ja, einfach also geile Spiele bei rumkommen.
Meine Kindheit geprägt hat definitiv Miyamoto, das muss man so sagen. Und bei ihm weiß man zumindest, wenn er die Hand da mit dem Spiel hat, dann wird's was. So.
Mhm.
Bei Kojima zum Beispiel, ja, bin ich auch bei, super interessanter Typ, coole Games, aber ich bin nicht mit allen seinen Spielen warm geworden. Mit dem einen oder anderen DHL-Simulator könnt ihr mich auch jagen, ne? Also.
Ja. Naja, ich, wie gesagt, ich finde Metal Gear Solid 5 auch nicht so geil, obwohl ich die Reihe liebe. Ne? Obwohl so natürlich auch da viel Konami reinhängt und mit diesen Boktai-Games oder so.
So ein Sakaguchi würde ich jetzt auch vielleicht ins Rennen werfen.
Ja, ja, ja.
Muss man mal abgucken, wie Fantasien dann ist, wenn es jetzt im Dezember kommt.
Ja, auch
kommt.
Mal, ne?
Weil, ja.
Grundsätzlich
kannst du. Ich muss mal sagen.
Ja?
Ne, grundsätzlich was?
Kannst du sowas, so eine großen Industrielegenden, aber wie Kojima oder Miyamoto da gut nennen und Miyazaki von From Software, der macht ja auch nichts Falsches. Macht ja auch nur. Aber der hat auch irgendwann gelernt und die ersten Spiele von From Software bis 2005, 2006 waren echt Trash. Von den Kingsfields über die Shadow Towers bis zu den irgendwelchen Horror-Games, die sie da gemacht haben.
Speziell.
Da gab es auch viel.
Also,
ja, Eternal Ring und hast du nicht gesehen, die waren eigen.
Also ich muss sagen, wo ich immer hinhorche, sag mal so, das ist nicht unbedingt immer die 100% Hitmaschine für mich, ja. Weil, ne, aber Shinji Mikami ist auch so eine Designlegende, ja. Der das ein oder andere Mal so einen richtigen Treffer bei mir landet. Ja. Nimm The Evil Within 1, nimm Resident Evil, Dino Crisis, selbst in Devil May Cry, obwohl ich jetzt nicht der größte Fan bin, aber das ist auch irgendwie
Vanquish.
Einfach ein interessanter God Hand und so weiter.
Ja.
Stimmt. Also
Shooter W51 wäre auch so ein Kandidat.
Ja, den mag ich zum Beispiel nicht so gern.
Ja. Yokotaro, wenn der, cool. Würde ich auch noch mit reinschmeißen wollen. Ne?
Aber das sind für mich so Visionäre. Also die haben so eine Idee und dann machen sie das. Nicht irgendwie ein Konglomerat aus verschiedenen Stellen, aber egal. Ja. Nächste Frage. An welchem Game könnt ihr euch nicht satt sehen?
Optisch? Hatten wir letztes Mal vor 2 Episoden so einen schönen Rüdiger zu, ne? Kunibert.
Sorry. Ja, also deswegen würde ich jetzt tatsächlich auch sagen, satt sehen kann ich mich tatsächlich nicht an Okami.
Okami?
Also, ja, also Cell Shading, das ist, hat einfach bei mir eine Wirkung, die nie ausgeht. Oder Ori oder sowas, ne? Also irgendwie so malerisch verspielt, aber ne, so mit den Comic-Konturen kann ich mich, also bei Okami kann ich mich nicht satt sehen. Ich finde das einfach immer hübsch. In der HD-Version sowieso.
Ja. Ja, ja, ja. Das ist schwer, so, wenn man mal. Also es gibt ja auch einfach viele stilsichere Games, die einfach unfassbar geil aussehen und visuell einiges bieten. Ich sehe hier gerade Bloodborne vor mir. Wenn ich daran denke, habe ich auch sofort ein klares Bild und denke, boah.
Ja, bei dir hätte ich jetzt gedacht Ghost of Tsushima, oder?
Ja, finde ich auch super. Super schönes Spiel. Also es ne, hat auch sehr eigenen Stil, erkennt man auch sofort. Schönes Game. Aber so oft sonst fällt mir auf die Schnelle, also.
Mir fällt jetzt tatsächlich Minish Cap ein, weil das so ein Spiel ist, immer wenn ich sehe, würde ich sagen, hey, das kannst du heute noch verkaufen. Das sieht einfach
ja,
zeitlos gut
vollkommen
aus.
Vollkommen richtig. Ja. Ja, würde ich vollkommen mitgehen. Nächste Frage. Wie könnte aus Deutschland ein guter Gaming-Standort für Entwickler eurer Meinung nach werden?
Gar nicht. Sorry.
Oh. Okay, okay, meine Kamera.
Nicht so schlimm, Andi, alles gut. Packe ich Gameplay rüber. ich sag, Deutschland ist schwer. Wir kriegen ja so man nichts mal richtig unsere wirtschaftliche Reihe. Wie sollen wir denn hier noch so was Kreatives schaffen? Wir sind ja sowieso alle so unkreativ und da irgendwelche Regularien, ist alles geregelt und alles muss original sein. Da fehlt uns einfach dieser kreative Spirit einfach des Machens. Und will dann niemand auf den Schlips treten. Wir haben natürlich auch ein paar Leute, die haben echt geile Sachen gemacht in den letzten Jahren. Man denke an Matthias Linder mit Chained Echoes oder so im Alleingang, ne? Aber ich glaube, im Großen und Ganzen wird es hier niemals so eine riesig große Videospielindustrie geben. Also,
oder das Drover Forsaken Kin ist ja auch vom gleichen Publisher wie Chained Echoes.
Mhm. Ach, das spielst du gerade, ne?
Das bin ich schon durch. Also auf jeden Fall, es geht nur mit Fördergeldern, mit Fördermitteln.
Und dann bist du
grundsätzlich glaube ich auch, grundsätzlich glaube ich aber auch, wenn du gesellschaftlich Videospiele und auch die Entwicklung und die Industrie als solches viel mehr Anerkennung schenkst und viel mehr ins Zentrum auch wirtschaftlich rückst, da haben auch mehr Leute Lust, da diesen Weg einzuschlagen, weil ich weiß nicht, also da gibt es zu wenig Mittel, zu wenig Möglichkeiten, da sich auch perspektivisch weiterzuentwickeln. Weil wenn ich jetzt ausgelernter Programmierer wäre, Designer, dann sage ich mir, ich gehe doch jetzt nicht zu irgendeinem deutschen Unternehmen, ich gehe dann halt nach Montreal, da verdiene ich wahrscheinlich doppelt so viel und mache geile Games oder so, weißt du? Also da sind die Perspektiven einfach nicht. Also muss einfach komplett erstmal generell überholt werden.
Natürlich muss man irgendwie, ich meine, guck dir unsere Nachbarn links und rechts an. Wir haben es ja gerade erst gesehen mit in der Tschechien und Polen mit CD Projekt und Warhorse oder auch in Schweden. Es gibt ja super viele um uns herum, aber bei uns kann ich mir das irgendwie einfach nicht vorstellen. Es ist einfach, wir Deutsche sind halt auch irgendwie Honks und wir kriegen sowas irgendwie nicht auf die Reihe. Es ist das gleiche wie bei Filmen und Serien. Wir haben ja noch nie kreativ in irgend solcher Sache und ich glaube auch nicht, dass es sich auf einmal ändert. Uns fehlt halt so ein Visionär wie so ein Miyamoto oder ein Kojima, der über alles drüber hinweg mal so eine Sachen macht und ne? Und mich fragt ja keiner. Also ich könnte es ja machen, aber
also
mich fragt
ja keiner. Ja, ich wollte auch sagen, also ich sehe hier einen Kojima, Shinji Mikami, Miyamoto und einen Björn Pankratz. Also ich finde, das ist schon irgendwie passend. So,
Andi, oder weißt du noch?
Soll ich, willst du noch was dazu sagen?
Ihr oder
soll
habt natürlich alles zusammengefasst, was ich jetzt auch gesagt hatte.
Und das heißt, jetzt kommt die 10. Frage, die ist wirklich toll. Für eure Arbeit möchte ich einfach mal ein riesiges Dankeschön aussprechen.
Das ist keine Frage.
Das ist alles.
Danke. Ja, super.
Das ist keine Frage, ist einfach nur
Statement. Sehr, vielen Dank. Machen wir gerne.
Somit sind wir jetzt am Ende von diesem Fragenkatalog. Vielen Dank, Bo. Die letzten 5 Fragen kommen in der nächsten Folge. Also seid gespannt. Vielen Dank. Ihr könnt auch gerne Fragen stellen. Einfach im Discord, wenn ihr unserem Patreon-Link folgt und dort auf unseren exklusiven Discord-Server kommt oder einfach bei uns per DM reinsliden, Andi, Jansel oder mich Fragen stellen für die nächste Folge. So, und jetzt kommen wir zum Bracket.
Ja.
Kurze Info, falls ihr jetzt, wir reden jetzt über die Top 100 besten Gaming Moments.
Unforgettable Video Game Moments.
Unforgettable Video Game Moments, das heißt, es wird zu Spoilern kommen. Falls ihr da keinen Bock drauf habt, könnt ihr entweder ein bisschen vorspulen, wenn ihr einen Namen hört, der Janse wird da schon im Vorfeld was sagen, oder ihr sagt jetzt, ey, das will ich gar nicht hören, dann tschüss, mach's gut, wir hören uns in der nächsten Folge. Ansonsten an alle anderen, bleibt hier, wir machen jetzt mal weiter mit dieser Liste.
Aber würde ich so sagen, wir danken uns auch schon mal bei den Patreonen, ne? Und das wären
André Gladrow, Christopher Ufer, Danny Boone, Shalita, Stefan Walker, Emter BLN, Bömmel, Captain Tainment, Danilo, Eat, Freddy Smalls, Froni, Gelrit, King the Crash, Kratzerak, Marco Di Falco, Maggie2Go, Acid Burn, Mr. T, Pasci90, Quentin Tarantino, Schmuddel, Steckbert, Sworn, The Shady Bird und Wundenmann.
Ist jetzt du für die Audio-Leute, die wie YouTuber haben Glück gehabt. Viele Grüße an den Wundenmann. Und wir besprechen die 100, wie gesagt, besten Unforgettable Moments laut IGN, falls wir es nicht erwähnt haben. Die haben eine Liste gemacht, wir reagieren drauf. Und wir haben schon die ersten 20 Plätze besprochen. Wir gehen jetzt weiter mit der Nummer 80. Das ist ein sehr cooler Pick. Und zwar aus dem Spiel Half-Life 2.
Oh, die Super Gravity Gun.
Die Super Gravity Gun.
Okay, ich glaube, das ist dem Andi sicherlich im Begriff, dass es diese Gravity Gun gab. Ja, okay. Ich glaube, der Moment, wenn du das erste Mal die Gravity Gun in der Hand hältst, das ist eigentlich auf dieser spielerischen Note.
Aber das ist nicht der Moment.
Nein?
Die Super Gravity Gun ist das, was am Ende passiert. Deswegen.
Ah, das.
Wollen wir es. Genau, Andi, willst du kurz weg?
Ich höre euch jetzt nicht, ist mir egal.
Okay. Also ganz am Ende des Spiels wird einem nochmal, irgendwann verläuft sich ja diese Gravity Gun schon so ein bisschen. Man ist geil zu benutzen, aber immer irgendwie ein Sägeblatt aufzuheben und einen Zombie dann mit dem Kopf abzuhacken, ist dann auch irgendwann nervig. Und man nutzt dann noch eher die anderen Waffen, um da schneller und effizienter voranzukommen. Aber am Ende des Spiels zwingt euch Half-Life 2 nochmal, die Gravity Gun zu benutzen, weil es dir alle Waffen wegnimmt. Und dann musst du halt mit der Gravity Gun arbeiten und die wird dafür nochmal geupgradet zur Super Gravity Gun und killt dann so Gegner und du hast da so ein Ragdoll Splatterfest, was einfach nur Bock macht. Und du spielst dann ein ganzes Level nur mit der Gravity Gun und das ist der Moment und das ist, muss ich auch sagen, ich kann mich bis heute an dieses Level erinnern und das ist ein geiles Erlebnis gewesen damals und so auf die hinteren Plätze der dieser Liste kann man das meiner Meinung nach schon packen.
Ja, ich hätte jetzt dem nicht, also ich finde auch, ich kann mich daran erinnern. Es ist jetzt nicht so, das kommt mir nicht sofort in den Sinn, wenn ich jetzt an Unforgettable Video Game Moments erinnere, aber das war ein geiles Level. Das hätte unser Ranking sein können.
Ja, okay. Dann lassen wir das mal so stehen. Ne? Ist okay. Ja.
Andi ist wieder da.
Okay. Platz 79 aus World of Warcraft, Wrath of the Lich King, The Wrathgate Incident.
Nicht erlebt.
Es ist ich habe es auch nicht mehr gespielt. Ich habe mir das vorher nochmal angeguckt, die Szene. Es ist so eine Cutscene, wo allerlei passiert. Drei Fraktionen, die da irgendwie quasi Herr der Ringe-Style aufeinander Krieg führen und sich hintergehen und hast du nicht gesehen. Ist wohl narrativ sehr bedeutend oder so. Ich kenne das leider nicht. Es ist jetzt auch nichts, was ich aus den Warcraft-Strategiespielen her kenne. Ich mag sonst einfach die Geschichte von Warcraft generell gerne, aber das sagt mir jetzt leider bis nichts so irgendwie und dementsprechend wäre das für mich jetzt, ich hätte andere Momente aus diesem Universum, die erinnerungswürdiger sind. Vielleicht kommen die noch, ich will sie jetzt nicht spoilern, ne? Aber ja, wäre jetzt bei mir nicht auf der Liste.
Können wir beide jetzt auch nichts dazu sagen, der Andi und ich, denke ich mal.
Überhaupt nicht.
Jetzt kommt ein sehr cooler Pick, weil das irgendwie auch zu dem passt, was wir heute schon gesagt haben. Also ein bisschen zumindest. Und zwar aus dem Spiel Uncharted, Drake's Fortune, dem ersten Teil. The Spaniards Never Left. Und zwar geht es darum, dass am Ende des Spiels, man geht ja nach der Eldorado rein und sucht da Drake. Und findet dann da diese toten Leichen, wie auch immer. Und merkt kurz danach, dass das halt gar keine Leichen sind, sondern Zombies quasi. Das Spiel nimmt eine sehr übernatürliche Wende auf einmal und man kämpft ja wirklich dann gegen diese zombieartigen Wesen. Etwas, was man bis dahin nicht im Spiel hatte und ich glaube auch danach nie wieder in der Serie hatte. Und war schon irgendwie, man kann sich, also ich sehe gerade euren Gesichtern, ihr konntet euch wahrscheinlich nicht mehr dran erinnern.
Doch, ich war super nervig. Mir hat es gar nicht gefallen.
Ey, jetzt mal ganz ehrlich, wir reden hier über die Top 100 der besten Momente im Videospiel und dann kommt Uncharted 1. Also da gibt's, ich kenne da keinen einzigen Moment, der irgendwie cool ist.
Ich habe es gerade ja auch schon gesagt, man hat es danach in keinem anderen Teil mehr gemacht, diese übernatürlichen Momente. Ne? Die Yetis in Teil 2 waren keine, das war auch nur verkleidete Dudes, ne?
Naja, das waren, und Teil 3 war ja dann so Halluzination.
Ja, genau. Und Teil 4 war total gegroundet. Da war gar nichts mehr. Ne, da hat man schon gemerkt, okay, wir waren uns noch nicht ganz sicher mit dem Ton. Das war noch so eine Testphase. Für mich wäre es jetzt auch nichts hier in der Liste. Ich kann mich dezent dran erinnern. Aber ich glaube, es kommen auch noch andere Momente. Also das kann nicht jeder einzige Uncharted-Moment sein. Das wäre absurd. Also
diese Dinge haben aus Uncharted einfach so einen bodenlosen Wave-Shooter gemacht am Ende.
Ja.
Ich finde das ganz, ganz grausam. Das ist der einzige der einzige Moment, der verhindert, dass ich Uncharted nochmal nachholen möchte. Dieser eine Part am Ende.
Also wenn man Uncharted 1 nochmal remaken würde, ich würde es tatsächlich richtig feiern. Weniger Action und so ein bisschen einfach nochmal überholen, das fände ich interessant. Uncharted 1 Drake's Fortune.
Das ist ein großes Gerücht übrigens, ne, dass es gerade ein Remake zu dem Spiel gibt. Also es ist nicht unwahrscheinlich.
Fände ich irgendwie ganz, ganz interessant.
Wird absolut auch zu Sony passen.
Es ist zu alt, es ist zu alt.
Ja, zu alt, 2007 ist
wirklich. Uncharted 4 Remaster oder Remake.
Da ja, das, ich dabei. Das ist es, ja, ja. Genau.
Leonardo DiCaprio in der Videospielbranche. Genau.
Ja, stimmt. Gut, gehen wir weiter zu Platz 77. Aus dem Spiel Ninja Gaiden. Gaiden. Ninjas Fighting in a Field. Es geht hier hauptsächlich darum, dass in dem Spiel. Dass in dem Spiel eine Cutscene gezeigt wurde. Und das war zu dem Zeitpunkt noch nicht so üblich. Und die war wohl sehr gut inszeniert, erinnerungswürdig, keine Ahnung, zwei Ninjas kämpfen hier im gegeneinander, nie gespielt, weiß ich nicht.
Andi, keine Ahnung, gespielt, aber nicht so weit.
Okay. Ja, dann wäre es für uns wahrscheinlich auch eher nichts, was hier drinnen zu suchen hatte. Ganz im Gegensatz zu Platz 76, und das ist eine geile Szene, aus dem Spiel Metal Gear Solid 4, Microwave Tunnel.
Ja, ich liebe diese Szene auch total.
Ganz am Ende quasi.
Aber es ist aber gar nicht meine Lieblings-Metal Gear Solid 4 Szene. Vielleicht kommt die ja noch.
Ist auf jeden Fall Potenzial. Auf jeden Fall eine sehr coole Szene.
Holt mich mal ab. Ich habe das Spiel gespielt, aber ich weiß gar nichts mehr.
Ganz am Schluss gibt es so eine coole Inszenierungsorgie von Kojima, wo gleichzeitig quasi ein Endkampf stattfindet zwischen Raiden und diesen ganzen Söldnern und den Metal Gear Rex und dem Metal Gear Ray oberhalb des Bildschirms, und unterhalb des Bildschirms muss Snake irgendwie in so einen Raum infiltrieren, der mit Mikrowellenstrahlung zerstrahlt ist, und das musst du aktiv spielen und dich durchquälen durch diese heiße brennenden Strahlen, wo du quasi lebendig verbrennst, und du musst dann, musst du da auch Knöpfe drücken? Ich glaube schon, Matthias. Oder gegen ansteuern. Und du hast dann unten dieses sehr langsame, quälende Gameplay und oben diese fetten Action-Szenen, die wie bei 24 in so geteilten Cutscenes gestellt wurden. Es war einfach inszenatorisch mega krass geil und auch einfach mega bedeutend für die Story und so. Es war einfach so ein Moment, wofür ich
Man wusste halt nicht, ob er es packt oder nicht.
Genau, auch also das natürlich. Ja wirklich, ne? Genau. Er verbrutzelt da wirklich.
Er hat sein Leben geopfert. Das ist voll krass
geworden. Ich erinnere mich nicht.
Deswegen eigentlich eine geile Szene.
Ja. Und es folgt natürlich dann noch was Geiles. Ist egal. Vielleicht kommen da auch noch andere Szenen aus dem Metal Gear Solid. Kann man hier, glaube ich, gut in diese Liste packen. So auch in dem Platzierungsbereich, finde ich, so im hinteren
Drittel. Da gehe ich mit.
Oh, jetzt kommt ein Andy-Pick. Höre ich ihn schon? Ist ja doch kein Andy-Pick. Ich glaube, das brauchtest du nicht. Aus Super Mario Galaxy 2, Discovering the Throwback Galaxy.
Doch, das war cool.
Okay. War das nicht irgendein Galaxy, das du nicht mochtest?
Nö. Nee.
Okay, dann bitte Frohlocke.
Ja, im Grunde ist das eine Galaxie, die eine Art Remake bzw. Throwback auf ein N64-Level darstellt. Und zwar das zweite Level mit diesen Steinen, die dann so auf dich fallen. Genau. Yes. Fand ich richtig cool, aber ja, mehr als cool fand ich das ehrlich gesagt nicht. Ich weiß nicht, also würde ich jetzt hier nicht unbedingt reinpacken wollen, ehrlich gesagt. Das war eine coole Galaxie, aber mehr auch nicht.
Ja, für mich wäre es jetzt auch nicht so. Es ist cool. Ne, hatten wir später natürlich auch noch in Odyssey, wo man in den Schlossgarten konnte, ne?
Ein
bisschen dabei auch sehen, Throwback. Ja. Aber vor Metal Gear Solid 4 würde ich jetzt auch sagen, schwierig. Matthias?
Habe ich nicht so aktiv erlebt. Ist aber irgendwie eine coole, schnuckelige Geschichte eigentlich oder Idee.
Ja, das schon.
Kann ich jetzt aber wenig zu sagen, ehrlich gesagt.
Okay. Dann zu Platz 74 auch ein Spiel, was wir heute schon erwähnt haben. Und zwar Deadly Premonition, The Sinner Sandwich. Da bin ich leider raus, das sagt mir leider gar nichts.
The Sinner Sandwich? Das muss ich jetzt
gut. Put down your peanut butter and jelly, drop your ham and cheese in the garbage. Those old sandwiches are played out. The Sinner Sandwich is what you need. What's in a Sinner Sandwich, you ask? If you play Deadly Premonition, you know it's the best sandwich around.
I don't have any idea what this is.
Ich the cutscene is so weird and memorable that even if you don't think Deadly Premonition is a cult masterpiece, you might treat yourself to a Sinner Sandwich. Ja, keine Ahnung. Sieht aus wie irgendwie so eine.
Ich habe was im Kopf, aber ich habe jetzt gerade wirklich jetzt keine Bilder.
Sülze
oder so. Das Spiel ist voller weirden, weirder Stuff, aber so, es hat so wirklich erinnerungswürdige Momente. Ich glaube, es ist einfach so eine Szene, wo er dieses Sandwich ist oder so. Ich weiß es nicht genau.
Genau das ist es und das ist, keine Ahnung.
Ja.
Ja, für mich.
Aber geiles Game.
Ja, aber wahrscheinlich nicht auf dieser Platzierung hier so weit oben, oder?
Waren Hausaufgaben?
Ja, nicht liegen ja mir, war schon oft genug in der Vorauswahl, hat sich nie durchgesetzt, bestimmt schon 5-6 Mal nicht gewählt worden. Naja, gut, gehen wir weiter zu Platz 73, ein sehr, sehr cooler Pick aus God of War 3, Battling Poseidon, quasi die Golden Hour in God of War 3. Unfassbar beeindruckender Bosskampf gegen einen exorbitant großen Gegner, der einfach krass inszeniert ist und Spaß macht. Also ja.
Es ist auch noch nur die direkte Fortsetzung von dem Ende von God of War 2, also wirklich die direkte Fortsetzung, wo du auf Gaia den Berg zum Olymp erklimmst und während sie klettert und die Hand immer auf die ganzen Felsen geht, bist du auf ihr und kämpfst kleine Minions und dann kommt irgendwann Poseidon, der versucht dich aufzuhalten und der ganze Kampf ist einfach nur unfassbar episch. Ich würde sagen, ist einer der besten Anfänge eines Videospiels aller Zeiten.
Da hatte noch so Pferde, ne, die da so hochschossen, ne?
Ja, genau.
Und hat so geilen Scale, weil du halt wirklich teilweise so mini klein auf dem Bildschirm bist und so. Das ist schon richtig, richtig cool gemacht. Auch finde ich auch, kann man hier durchaus in dieser Liste nennen.
Schöner Film. Aber den Kampf gegen Hades fand ich besser, ehrlich gesagt. Das war so mein Lieblingskampf in God of War 3, wo du die Fleischstücke von Hades abgeschnitten hast. Das war schon krass.
Ja.
Ich kann mich gar nicht mal den Kampf erinnern mit Hades.
Aber da gab es viele Herkules und.
Ja. Naja, gehen wir mal zu Platz 72 weiter. Ein cooler Pick, unerwarteter Pick, würde ich mal sagen. Aber einer, an den ich mich auf jeden Fall persönlich erinnere. Star Wars Shadows of the Empire Destroying an AT-AT.
Ganz am Anfang.
Das ist jetzt einfach cool gewesen, weil das so in Videospielen damals nicht war. Weil
hattest man halt du drei, früher schon. Hattest du früher schon, aber nicht
3D.
So.
Genau. Du bist halt in 3D auch in Hoth quasi in diesem Eisplaneten rumgeflogen und da waren halt diese AT-AT-Kampfläufer und du konntest mit deinem Raumschiff halt dich anklinkern und bist im Kreis um die geflogen, um die zum Fallen zu bringen. So richtig haptisch selbst. Und dass man das einfach selbst spielen konnte, das ist, glaube ich, die Magie dieses Moments. Ja. Und das war ziemlich cool für 1996 als Teenager für uns. Das muss man schon sagen. Heutzutage, wenn ich so eine Liste machen würde, hätte ich wahrscheinlich nicht daran gedacht. Muss ich ganz ehrlich sein.
Aber ich erinnere mich da an so Zitate wie, boah, das sieht aus wie in den Filmen.
Ja. Das war eine Schulhofmission, wo man drüber geredet hat und die kannte man. Und cooler Pick auf jeden Fall. Matthias?
Kann ich nicht so sagen, nie gespielt.
Das musste man nachholen, Matthias. Das Spiel ist sehr hölzern und speziell, aber hat super viel Charme.
Ja, Star Wars.
Ja, okay.
Schwierig bei mir.
Dann zu Platz 71 auch ein legendärer Moment, möchte ich mal sagen. Und zwar aus Assassin's Creed 2 Discovering Minerva. Quasi so das Ende. Wie sagt man das? Deus Ex Machina Moment.
Ja, genau. Das fand ich schon. Ist das aus Assassin's Creed 2 direkt?
Aus 2, ja. Ne?
Ja. Es war auch so, weißt du, ich bemerke bei dieser ganzen Liste, viele Spiele, da würde ich sofort so, yo, auf jeden Fall, aber nie die Szene, die dann genannt wird.
Ja.
Das ist immer so, das war krass. War schon ein guter Moment, auf jeden Fall.
Vor allen Dingen, weil du bist halt das, ich weiß gar nicht, wie das war, am Ende auf jeden Fall triffst du da diese Minerva-Leuchtgottheit, wie auch immer.
Genau.
Die richtig. Aber dann halt nicht nur mit Ezio redet, sondern mit dir, Desmond, genau, quasi Desmond, außerhalb des Animus durch, und so.
Genau.
So, das ist schon krass gewesen.
Das Schlimme ist eigentlich, dass Ezio da steht und sich denkt, so, hey, bin ich ja, genau, einfach nur so der Bote, der jetzt ja quasi, das fand ich schon, ja, das ist schon ein starker Moment, wenn man drüber nachdenkt.
Wenn man drüber nachdenkt. Man würde selbst jetzt nicht vielleicht sofort dran denken, aber so.
Aber deswegen finde ich auch das Ende von Revelations da nochmal, hat noch eine andere Tragweite, weil da wird das erst richtig bewusst, dass, deswegen, eigentlich das, was wir gerade beschreiben, ist das Ende von Revelations. Mhm. Weil, und das ist das Tragische, dass halt die ganze Trilogie und sein ganzer Werdegang nur dafür gedacht war, dass Minerva durch ihn zu Desmond spricht und er dann irgendwann mal das versteht und dann deswegen sich neben Alter hier hinsetzt und seine Erfüllung begangen hat. Ich weiß gar nicht mehr, wie das jetzt mit Minerva war. Ich bin einfach so löchrig wie ein Schweizer Käse.
Leider auch so schade, dass, ich meine, eigentlich war Assassin's Creed die ersten drei Spiele, es war Ezio's Story. Also es ging ja eigentlich um, ne? Und es ist jetzt eigentlich ja völlig irrelevant für Assassin's Creed. Das ist einfach als Maskottchen vielleicht nochmal als Skin irgendwo taucht er auf. Aber das war ja die ersten drei, vier Jahre, ne? Altair und Ezio, das war Assassin's Creed. Die DNA heutzutage. Keine Ahnung.
Assassin's weißt Creed du noch, wie die 2 letzten, Remake.
Ja, wie die letzten Assassinen überhaupt heißen, das weiß doch fast keiner mehr, ne? Ja. Andi, was sagst du dazu? Oder haben wir dich jetzt gespoilert?
Nee, aber ich hätte 10 andere Momente wählen können aus Assassin's Creed 2, die bei mir mehr im Gedächtnis geblieben sind, ehrlich gesagt.
Allein schon, wenn Montadigioni angegriffen, das war mit Brotherhood, ne?
Allein der Karneval in Teil 2 oder so, wo auf einmal so Feuerwerk ist und alle in Kleidern und so, da habe ich mich wirklich in so einer richtigen Welt gefühlt. Das war geil. Da bin ich einfach nur durch die Straßen gelaufen und habe diese ganzen Einblicke in mich aufgesogen wie ein Schwamm. Ich fand das so geil, grafisch, Atmosphäre zum Schneiden. Das war so ein Moment, wo ich mich in dieser Spielwelt verloren habe.
Ja.
Genau.
Okay, und Platz 70, der letzte für heute, ist Morden Song aus Mass Effect 2. Mass Effect 2?
Ich hasse diesen Moment.
Kommt drauf an, in welchem Moment. Also ich finde den im 3 nämlich richtig geil.
Der Name nichts.
Okay, das ist der verrückte Salarianer-Professor. Der singt, weil der ist eigentlich so ein bisschen schnell reden. Ich weiß gar nicht, es passt auf jeden Fall nicht so wirklich zum Charakter, dass da dieses.
Naja, die Salarianer sind ja grundsätzlich, die reden so schnell, weil sie schneller denken, als sie reden. Und sie sind super intelligent. Und sie sind dafür verantwortlich, dass die Kroganer, der Genozid vollführt wurde, also dass die weiblichen Kroganer ausgelöscht worden sind, die Genophage. Und das hat ja auch ein besonderes Ende von Teil 3, das meine ich nicht, aber es gibt halt in Teil 2 den Moment, wo er dieses Lied singt.
Ja.
Und ich finde es so schrecklich. Ich weiß gar nicht, warum die Leute das so cool finden. Ich finde den Charakter cool, aber dadurch, dass er immer so schnell spricht, weiß nicht.
Ich finde es halt nur im Kontext mit der Situation, wo er das im Teil 3 singt, ikonisch, sag ich mal so.
Ja.
Ne?
Ich weiß, dass er in Teil 2, er ist einfach auf der Normandy,
genau.
in seiner Station und dann singt er halt Shepard.
Ja, dann kommt Shepard und die schnacken und dann erzählt das. Ist, dann denkt man so, witzig, aber wenn er es halt im dritten Teil singt, bei einer bestimmten Aktion, die er macht, das ist für mich der Moment. Deswegen habe ich gesagt, Mass Effect 2? Nein, in Mass Effect 3 ist es deutlich ikonischer.
Ich verstehe die Auswahl nicht, ehrlich gesagt.
Nee, die haben einfach gesagt, was ist das denn bei IGN, ne? Eine 5 für Mario und Luigi, ne? Eine 9 für Dragon Age und diese Momente hier. Naja, wir machen nächstes Mal weiter mit der 69 bis 60. Das war unsere heutige.
Wir freuen uns drauf, ihr könnt euch auch drauf freuen.
Ja.
Ich würde sagen, wir haben heute wieder eine Überlänge produziert. Wir sind mittlerweile richtig im Betrieb und jetzt kommen die langen Folgen.
Genau.
Mit Kunibärts und Brackets und so weiter. Vielen Dank fürs Einschalten. Danke, dass ihr hier dabei wart. Und auch, falls ihr das hier seht, hier auf YouTube, vielen Dank, dass ihr das erste Mal hier im Bewegtbild
seht. Und lasst mal Feedback da, wie ihr das findet mit den Kameras, damit wir wissen,
richtig,
machen wir das weiter, machen wir es nicht weiter, verbessern wir das, wie verbessern wir das. Also gerne kommentieren.
Genau. Sehr guter Einwand, das ist für uns auch ein Test, auch hier so, was das Layout angeht, so, da müssen wir einfach nur gucken, was uns am besten gefällt. Correct. Das ist jetzt einfach mal so ein bisschen spontan zusammengebastelt. In dem Sinne, macht es gut, habt einen wunderschönen
Tag.
Ich wollte starten die Woche, das ist meine Abmoderation auf YouTube, deswegen macht's einfach gut.
Tschüss.